Es ist Freitag, der 23. Juni.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie wieder bei uns zu Gast ist. Das letzte Mal ist schon wieder viel zu lange her. Sie ist nicht nur Politikredakteurin bei der Zeit, sondern das letzte Mal, da hatte sie mir offenbart, dass sie sich Barfußschuhe gekauft hat. Und sie ist ja jetzt im übertragenen Sinne dann ja quasi barfuß im Regen. Und so schlageresk starten wir in den Tag ein. Mariam Lau, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank und ich freue mich mal wieder bei dir zu sein.
Wie schlagen sich denn jetzt diese Schuhe nach einem halben Jahr lang des Tragens? Also
Bombe. Also ich meine, man steht wie eine 1 oder beziehungsweise wie eine 2, als hätte man 2 stabile Beine da unten. Es ist wirklich so, dass du einfach bergeweise Fußmuskeln aufbaust. Mhm. Über 7 Brücken musst du gehen und so weiter. Also großartig.
Fantastisch, sehr gut. Ja. Wir werden da möglicherweise nochmal auf das Schuhwerk gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber vorweg kommen wir zu einem Menschen, der stets auch wie ein Baum agiert hat. Harrison Ford ist zur Stunde noch in Berlin. Gestern Abend war die Premiere von Indiana Jones. Es ist tatsächlich der 5. Teil, also Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Und ich muss, also Mariam, es tut mir wirklich leid, ich weiß, du bist für Prahlereien unempfänglich, aber ich muss es sagen, ich war am Mittwochabend in Berlin essen mit 2, 3 Freunden und im selben Restaurant saß Harrison Ford und ich habe selten erlebt, dass erwachsene Menschen, Männer wie Frauen, völlig aus der Fassung geraten sind, weil Indiana Jones Han Solo, Blade Runner, im selben Restaurant gesessen hat. Und auf dem Weg zum Klo habe ich ihm auf den Hinterkopf geguckt und auf dem Weg vom Klo zurück habe ich ihm auf den Vorderkopf geguckt. Super. Es war auch genauso schön, wie du dir es vorstellst.
Ja gut, aber die entscheidende Frage jetzt, mit wem war er da?
Mit Calista Flockhart, mit Frau Ford quasi.
Wow. Ja.
Ellie McBeal. Also ich hätte mir sogar eine Rechtsberatung abholen können.
Die Aktentasche.
Aktentasche. Toll, aber jetzt die Frage ist...
Beeindruckend.
Ja, wirklich beeindruckend. Ist Indiana Jones etwas, womit du was anfangen kannst? Würdest du für Harrison Ford ins Kino gehen?
Absolut, natürlich. Also jetzt nicht unbedingt Indiana Jones, aber diese Filme, wo er sein Gedächtnis verloren hat.
Regarding Henry.
Und dieser eine, wo seine Frau umgebracht worden ist und er steht unter Verdacht und so weiter. Wie hieß der nochmal?
Ach so, Auf der Flucht.
Großartig. Auf der Flucht, natürlich.
Sehr gut.
Ganz genau.
Ja, fantastisch.
Großartiger Film.
Übrigens auch schon 30 Jahre her. Der ist von 1993. Absurd, oder?
Aber der beste natürlich, The Witness. Ich weiß nicht, hieß der Zeuge in Deutschland?
Von Der einzige Zeuge von 1985 oder so.
Ach, du bist ja gut.
Ja, ich höre ja stets die freiwillige Filmkontrolle vom Rolling Stone, den Filmpodcast. Da kann man sich entsprechend bilden. Also es gibt keine Lücken mehr, Mariam, es gibt keine Lücken mehr. Okay. Also pass auf, dann kommen wir jetzt mal von Regarding Henry, der Mann, der sich an nichts erinnert, zu Olaf Scholz.
Der sich auch an
nichts erinnert. Ah nee, der ist ja noch gar nicht. Shit, ich bin zu früh gewesen, egal.
Die Schlagzeile des Tages.
Scholz kommt gleich. Stattdessen machen wir das erstmal hier. Schwere Unwetter über Deutschland, Überschwemmungen und umgestürzte Bäume. So berichtet es nicht nur die Tagesschau. Schwere Unwetter sorgten in weiten Teilen Deutschlands für Schäden durch Überschwemmungen und umgestürzte Bäume. Die Bahnstrecke zwischen Fulda, Kassel und Göttingen ist derzeit gesperrt. Zumindest war es so. Für die meisten Bundesländer gelten Unwetterwarnungen. Ich gehe mal davon aus, die Bahnstrecke ist gesperrt und hat mit Lambert, dem Sturmtief, gar nichts zu tun. Das wissen wir. Dafür kennen wir die Deutsche Bahn.
Das ist genau, die brauchen keinen Anlass.
Aber jetzt die Frage, die du in Berlin wohnst, hast du die Barfußschuhe jetzt bereits schon durch Schwimmflossen ersetzt? Wie sieht's denn da aus rund um die Fête de la Musique?
Das ist meine Planung, also immer schwimmbereit sein. Nee, aber jetzt mal ganz ernsthaft, ich kriege Nachrichten von Freunden, die irgendwie in Kassel unterwegs waren und die finden das schon gar nicht mehr lustig. Und diese großen Hagelkörner, wenn du im Auto sitzt und die prallen auf dein Dach, das ist schon eine richtig bedrohliche Sache.
Ja, NTV meldet unter anderem auch Golfballgroße Hagelkörner.
Ganz genau.
In Oberbayern. Wahrscheinlich sind diverse Mediziner sind sofort mit den Dingern los aufs Grün gegangen. Nein, aber tatsächlich, man kann es natürlich sagen, in Oberbayern hat es den einen oder anderen Bären erlegt. Das ist vielleicht ein positiver Nebeneffekt. Da muss nicht Aiwanger persönlich mit der Flinte losziehen. Aber tatsächlich sind diese stark oder diese Extremwetterphänomene, ich meine, gibt es so Meldungen wie Tornados in Paderborn und so. Also da wird einem schon bewusst, dass die Amplitude natürlich heftiger ausschlägt, als wir es eigentlich immer gewohnt waren.
Ja, ganz genau. Also es dürfte ja eigentlich immer klarer werden, dass das nicht irgendwelche Fantasien von irgendwelchen Spinnern sind. Das Komische ist ja, dass auf derselben Seite, auf der diese Unwetter verkündet werden, sind dann die Nachrichten der Heizhammer und so weiter.
Ach so.
Als hätte beides nichts miteinander zu tun. Irgendwie so. Also das Interessante ist, dass man mit Händen greifen kann, dass das Problem näher rückt und trotzdem viele Leute immer mehr das Gefühl haben, die Zumutungen sind mir schon zu viel und Heizung umstellen und so weiter. Das passt ja irgendwie gar nicht zusammen.
Das ist interessant, was du beschreibst, denn etwas Ähnliches hatte mir Aimee van Baalen von der letzten Generation erzählt, als ich mit ihr zusammen auf der Bühne saß in Dresden. Und das ist ja eine kluge junge Frau und ich hatte gemutmaßt, dass die Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen deutlich größer werden würden, wenn es häufiger Dinge gäbe, wie zum Beispiel im Ahrtal oder Erfstadt, wo man jetzt übrigens gerade während dieser Extremwetterphänomene natürlich schon wieder retraumatisiert wird. Das ist ja gerade erst mal 2 Jahre her.
Total.
Sie sagt mir, aus ihrer Erfahrung ist es in Australien zum Beispiel so, dass es dort ja nun ganz heftige Ausprägungen gibt. Fluten, natürlich dann die Dürre extrem. Oft hängt es ja auch zusammen, der Boden ist steinhart, dann kommt plötzlich der Regen, dann läuft alles voll.
So ist es.
In Australien dann ja dummerweise kommen dann gleich auch noch die Spinnen und die Schlangen mit ins Haus geschwemmt. Man mag es sich nicht vorstellen.
Mm-mm.
Aber sie sagte, der Effekt ist aber nicht, dass die Bevölkerung sagt, liebe Regierung, tut was dagegen, sondern da ist es so, dass die Leute sagen, jetzt haben wir doch schon diese Starkwetterphänomene, jetzt kommt uns doch nicht auch noch und macht uns mit euren Maßnahmen da jetzt das Leben noch unnötig schwer. Also du siehst, es ist dann nicht nur ein deutsches Phänomen. Mhm. Da muss ich sagen, da hatte ich echt nochmal einen erstaunlichen Erkenntnisgewinn, weil das konnte ich mir nicht vorstellen. Aber sie hat ja recht mit dem, was sie sagt. Es ist
total.
Es offensichtlich.
In Australien kommt ja auch noch der Hautkrebs dazu. Also du kannst ja, also jetzt sind wir wirklich in der Apokalypse. Gibt es auch noch Filterkaffee?
Ja, der steht irgendwo hier. Aber du hast recht, in Australien, ich bin ja dort recht regelmäßig. Und da ist es wirklich so, du hast auf so einem kleinen Strip an jedem Ort hast du im Grunde genommen immer nur wechselweise Eisdiele oder Hautkrebsklinik.
Mhm.
So, das ist so.
Ja.
Gucken mal, wer da spricht.
So, jetzt aber regarding Olaf. Regierungserklärung: Scholz wirbt vehement für den Asylkompromiss. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Als historische Einigung bezeichnet der Kanzler im Bundestag den umstrittenen Asylkompromiss in der EU und wirbt um die Grünen, denn die haben damit immer noch ein Problem. Genau, die Regierungserklärung war gestern im Bundestag. Olaf Scholz hatte sich sehr dafür ausgesprochen. Er hatte gesagt, ich werde ihn, also den Asylkompromiss, beim Europäischen Rat kommende Woche aus Überzeugung verteidigen und dafür eintreten, dass wir noch vor den Europawahlen nächstes Jahr zu einer Einigung mit dem Europäischen Parlament kommen. Er sagte überdies, die neue Regelung liege im Interesse der Einheit und Handlungsfähigkeit Europas. Überdies sei das bisherige System völlig dysfunktional. Da mag er ja sogar recht haben.
Da hat er recht, genau. Aber das Historische bleibt einem so ein bisschen im Halse stecken, weil wir ja alle wissen, würde ich mal sagen, dass dieser Kompromiss weder die illegale Migration noch die Zahl der Toten auf dem Mittelmeer reduzieren wird. Ich glaube, man hat einfach alles gegeben, damit überhaupt irgendwas mal geeint ist auf europäischer Ebene. Aber ich meine, jeder weiß doch die Vorstellung, dass die Polen dafür zahlen, dass sie einen Flüchtling nicht genommen haben.
20.000 oder wie viel sollten es jetzt sein?
20.000 soll es kosten. Ich meine, jeder weiß, dass das niemals passieren wird.
Ja.
Und die Vorstellung, dass die Italiener jetzt sagen, ach Mensch, das ist doch super. Wir sind nicht nur gezwungen, die Verfahren durchzuführen, sondern wir dürfen dann auch noch die Leute hier alle unterbringen in, was so unschön Lager heißt.
Ja, ja, ja.
Are you kidding? Ich meine, wer glaubt, dass das passieren wird? Und das Ding ist halt, ein Beobachter, der echt viel davon versteht, sagte zu mir, alle die Leute, die jetzt das beschlossen haben, sehenden Auges und wissen, dass es nicht funktionieren wird, werden nicht mehr im Amt sein, wenn zu sehen ist, wie wenig Folgen das hat. Das wiederum führt mich dazu, also ich glaube schon, dass wir vor den nächsten Europawahlen sehen werden, dass es nicht viel gebracht hat. Und dann werden die Leute gewinnen, von denen keiner wollte, dass sie gewinnen.
Davon ist wahrscheinlich fast auszugehen. Und dann sind da natürlich immer noch die Grünen ein elementarer Teil der Ampel, die noch lange sich mit diesem, ich zitiere es gerne nochmal, Asylkompromiss, sich noch lange nicht damit abgefunden haben. Also Britta Hasselmann hat es ja auch gerade nochmal im Bundestag kritisiert und unter anderem sagte, der ist jetzt nicht Teil der Ampel, aber Dietmar Bartsch von den Linken, der Fraktionschef, der sagte, wie hätten Sie sich aufgeregt, wenn Horst Seehofer einen Asylkompromiss vorgelegt und verteidigt hätte, wo Kinder in Lagern an der europäischen Außengrenze eingesperrt werden. Und da hat er natürlich komplett recht. Also was wäre da los gewesen?
Das war ja los, aber ich glaube eben, diese Kritik, dass jetzt das Recht auf Asyl ausgehebelt wird, das ist totaler Quatsch, weil diese Lager und diese Verfahren an den Außengrenzen beziehen sich ja nur auf die Leute, die praktisch keine Wahrscheinlichkeit haben, anerkannt zu werden.
Ja, ja.
Also bei denen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig liegt, 15%, glaube ich, oder 20 oder sowas, 20%. Ja. Also die erstmal in irgendein Land zu lassen und dann muss da monatelang verhandelt werden, das hat ja einfach keinen Sinn.
Aber trotzdem hast du natürlich diese knastähnliche Situation und am Ende sind es dann ja tatsächlich auch Menschen, die dort landen. So, also das ist natürlich, das wird halt immer sehr technisch und sehr zynisch. Man kommt natürlich auch nie aus dieser Situation raus, dass man über Leute spricht, als geht es eigentlich eher als geht es darum, irgendwelche Boxen zu verschieben oder so. Also das ist leider so. Ne?
Und man spricht ja immer von der Festung Europa. In Wahrheit ist es natürlich so, dass die Zahlen sprechen ja eine ganz andere Sprache. Deutschland ist das Land, das neben den USA die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat und versorgt hat und so weiter. Also von daher finde ich, dieser Vorwurf ist total ungerecht. Nur es muss eben funktionieren, es muss eben klappen. Und es ist ja total ungeklärt, wohin mit den Leuten, die man ablehnt, wenn die Länder, aus denen sie kommen, sie nicht zurücknehmen.
Genau. Ja.
So, und das ist der große Haken, wo eben alle, die was davon verstehen, sagen, solange wir keine tragfähigen Migrationsabkommen haben, ist das alles Schall und Rauch.
Diese Rede von der Festung Europa ist ja auch immer eher ein Blick in die Zukunft, wie die Dinge sich entwickeln werden. Ne? Man beurteilt immer wieder neu, was sind sichere Herkunftsländer, was sind aber auch Drittstaaten, wo können die hin? Also da wirst du ja über kurz oder lang merken, dass die Kreise sich auch immer enger ziehen, wenn es darum geht, wer ist denn überhaupt berechtigt aufgenommen zu werden, weil die Länder, die sich ernsthaft damit befassen, selbst die ja irgendwann an den Punkt kommen, anzuerkennen, das, was uns Länder und Kommunen hier funken, bedeutet, wir kriegen es nicht hin und innerhalb Europas kriegen wir es auch nicht hin. Und immer wieder landet man dann doch eher bei der Abschottung und von der Bekämpfung der Fluchtursachen, da kann ja schon mal gar nicht die Rede sein. Oder hast du ernsthaft das Gefühl, dass über kurz oder lang sowohl Waffenexporte, die ein Grund für Flucht sind, oder der Klimawandel irgendwie so ernsthaft in Angriff genommen wird, dass Fluchtursachen, die ja auch zahlreicher werden, quantitativ und qualitativ, dass die ernsthaft bekämpft werden? Also worauf laufen wir da eigentlich dann am Ende hin? Was wird es denn dann?
Ja, das stimmt. Aber ich würde gar nicht so das für unmöglich halten, dass man Verfahren findet, die funktionieren. Man muss halt irgendwie ein bisschen kühler daran gehen und über Interessen sprechen. Also nicht immer über, was wäre moralisch wünschenswert oder so, sondern was wollen Länder wie Nigeria, was wollen wir? Und da kann man ja zu einer Übereinkunft kommen und sagen, wir nehmen pro Jahr, weiß ich nicht, von euch 20.000 Leute, die können hier Ausbildungen machen und so weiter. Dafür nehmt ihr ab dem Stichtag XY jeden zurück, der illegal hierher kommt. Und sowas machen wir mit dem Senegal, mit der Elfenbeinküste und so weiter und so weiter. Und ich glaube, da könnte man schon zu einer Bewegung kommen.
Entzauberte Scheinriesen.
Wir bleiben irgendwie beim Bundestag, aber ich komme jetzt mal zur Opposition, denn du hast einen sehr schönen Text geschrieben. Friedrich Merz, ganz schön angefressen, so kann man es in der Zeit lesen, verwirrte Christdemokraten, verunsicherter Chef, wie die Staatspartei CDU Umfassung ringt und du hast eben diesen Friedrich Merz in Opposition zu Henrik Wüst sehr schön beschrieben. Es geht unter anderem natürlich um den Artikel in der FAZ, in dem Henrik Wüst relativ unverhohlen Kritik an Merz geäußert hat. Und dieser Artikel muss also Friedrich Merz, ich zitiere gerne, Friedrich Merz, berichten Parteifreunde, die den CDU-Chef an jenem Tag trafen, habe sich tief getroffen, bebend vor Empörung gezeigt. Das ist der Fehdehandschuh, habe Merz gerufen. Eine Kriegserklärung. Schließlich hatte Angela Merkel im Jahr 99 ebenfalls mit einem Beitrag in der FAZ den Sturm auf ihren Ziehvater Helmut Kohl losgetreten. Ein Jahr später war Merkel Parteivorsitzende und 6 Jahre später Kanzlerin. Droht Henrik Wüst ein ähnliches Schicksal?
Also Henrik Wüst hat ja wirklich den vollen, also ich würde schon sagen, Fehdehandschuh hingeworfen. Das ist schon so gewesen. Er hat nicht nur diesen Namensartikel gemacht, in dem Moment, wo Merz und überhaupt der Rest der Parteispitze geplant hatte, in Berlin so ein Festival der Selbstvergewisserung abzuhalten, sondern er hat auch noch in einem Interview, ich glaube, es war die Rheinische Post, gesagt, derzeit aktuell seien seine Aufgaben in Nordrhein-Westfalen, aber so, das lässt ja vieles offen.
Mein Platz ist in Bayern.
Mein Platz ist in Bayern und so weiter, genau. Also das war schon ganz klar. Also das war eine klare Kampfansage. Das hat sich Merz jetzt nicht eingebildet oder so.
Aber dann hat er ja auch sofort ausgekeilt und gesagt, die Zufriedenheit mit der Landesregierung in NRW ist fast genauso schlecht wie im Bund. Also wahnsinnig, du packst dir an den Kopf, würde ich sagen, wahnsinnig unsouverän. Und du schreibst ja auch hier, nicht nur CDU-intern weiß, es gibt so gewisse Sachen wie nur das Wort Merkel zu sagen oder wie den Satz, wollten Sie nicht die AfD halbieren? Dann fährt er aus seinem Hemd, ich brauche nur seine Halsschlagader zu sehen, dann weiß ich, gleich haut er wieder einen raus, sagt ein CDU-Spitzenpolitiker. Toll.
Ja. Der Kollege Robin Alexander hat heute einen sehr richtigen Punkt gemacht, dass nämlich das Bemerkenswerte ja wirklich ist, dass Merz gerade auch an diesem Wochenende ja versucht hat, Gesten in die Richtung Mitte zu machen. Also er hat Ralf Füchs, den Mitbegründer der Grünen, aufs Podium geladen und das mit ihm also den Tag geöffnet. Es war auch wirklich ein sehr gutes Gespräch. Er hat sich dann am Freitagabend zu Wolf Biermann, jetzt auch nicht gerade ein klassischer konservativer Liedermacher, gesetzt. Das sind alles keine Gesten, die irgendwie in konservative Milieus zielen. Im Gegenteil. Und ich meine, wer hat die Frauenquote eingeführt? Das war nicht Angela Merkel, es war Friedrich Merz. Ja?
Also ich dachte Claudia Pechstein, weil die einzige war, über die geredet wurde nach dem Konvent.
Genau, das hat das natürlich alles überschattet, dieser Auftritt. Vor allen Dingen, dass es ein Auftritt in Uniform war. Ich will nur sagen, dass Wüst Merz gegenüber jetzt die Mitte einklagt, ist irgendwie lustig, weil das tatsächlich ja die Operation war, die Merz versucht hat. Er ist gewählt worden, vor allen Dingen mit den Stimmen der eher Konservativen, dann hat er wirklich satte Mehrheiten in der Partei gehabt und hat versucht, Leute neben sich auch aufzubauen, die nicht, also sein Generalsekretär kommt vom Sozialflügel und so weiter und so fort. Also man kann ihm nicht unterstellen, versucht zu haben, die Partei auf einen konservativen Kurs zu prügeln. Das stimmt einfach nicht.
Aber es rutscht ihm doch immer wieder raus.
Es rutschen ihm Dinge raus. Es unterlaufen ihm Dinge. Und er hat nochmal gesagt, jetzt am Wochenende, für den Sozialtourismus will er sich entschuldigen, aber für die Paschas nicht. Da ist es wieder so, ich fand ja die Paschas nicht so schlimm wie alle Welt, weil jeder wusste, welches Verhalten er meint. Also wenn die Lehrerin einen Jungen ermahnt und so und der Vater verbittet sich dann, dass eine Frau und so weiter. Ja. Eigentlich weiß jeder, was da gemeint ist und trotzdem wird es skandalisiert. Da hat aber wiederum auch der Kollege Alexander recht, eine konservative Partei, für die muss es möglich sein, sowas zu sagen. Es muss auch möglich sein, zu sagen, wir wollen nicht gendern.
Absolut.
Ob man das in Uniform tun muss und in Uniform gegen das Zigeunerschnitzel oder für das Zigeunerschnitzel, da weiß ich nicht, ob man da sagen muss, das war eine brillante Rede.
Da muss ich auch sagen, mit ein paar Begrifflichkeiten, aber halt eben auch mit der Bewertung dieser Rede, sie als brillant zu bezeichnen, da muss ich sagen, also das fand ich sehr auffallend. Aber gut.
Blattgold.
posttraumatische Belastungsstörung ist wohl Berufskrankheit. Das berichtet NTV. Immer mehr Arbeitnehmer hegen den Verdacht, eine Berufskrankheit zu haben. Doch die Sache ist schwierig. Oft ist es ein langer Weg, bis ein Leiden anerkannt wird. Das Bundessozialgericht hält nun erstmals eine posttraumatische Belastungsstörung im Falle eines erkrankten Rettungssanitäters für wahrscheinlich. Also es hat das Bundessozialgericht in Kassel festgestellt, ein Mann, ein Rettungssanitäter beim Roten Kreuz im Landkreis Esslingen bei Stuttgart, der hat darauf geklagt und er verweist auf unzählige belastende Ereignisse. So war er 2009 beim Amoklauf in Winnenden und Wendlingen im Einsatz, bei dem 16 Menschen sterben. 2014 war er mit dem Anblick einer Jugendlichen konfrontiert, die durch Selbstenthauptung Suizid begangen hatte. Genau ein Jahr später war er im Einsatz, als deren beste Freundin ähnlich grausam Suizid beging. Und 2016 ist er dann zusammengebrochen und es wurde eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Und die gilt jetzt als Berufskrankheit. Und da muss ich sagen, ich war überrascht, dass das noch nicht anerkannt war. Mhm. Denn gerade Rettungssanitäter, Leute bei der Feuerwehr, Leute, die zu Notarzteinsätzen rausrücken, was die sehen, ich meine, ich habe auch Freunde, die bei der Feuerwehr sind oder die Rettungssanitäter gewesen sind, was die sehen, das ist vielleicht am ehesten noch vergleichbar mit dem, was Leute im Krieg sehen. Also nur, wie der menschliche Körper enden kann.
Und ganz genau. Ja, ich war ja mal Krankenschwester in meinem ersten Leben.
Stimmt, du hast es ja sogar gelernt, richtig.
Also ich habe jetzt nicht oft auf Intensivstationen gearbeitet und auf den geriatrischen Stationen und psychiatrischen sieht es zum Teil ja auch. Also kriegt man Sachen zu sehen, die man nie vergisst. Und von daher hat mir das schon sehr eingeleuchtet, zumal ja neuerdings auch Angriffe auf Sanitäter und Rettungsleute Stimmt. so wahnsinnig zugenommen haben. Ne?
Das kommt dann auch noch erschwerend hinzu. Aber tatsächlich, also dass das noch längst nicht anerkannt war, hat mich überrascht. Aber da hat ja dann doch das Gericht meines Erachtens eine kluge Entscheidung gefällt. Und jetzt warten wir mal ab, was das für diesen Mann bedeutet.
Das hat mich traurig gemacht.
Küstenwache. Alle Insassen der Titan sind tot, das berichtet t-online.de. Es gibt offenbar keine Hoffnung mehr auf eine Rettung des Tauchbootes im Atlantik. Die Besatzung soll nicht mehr am Leben sein. Ja, es ist wohl so, dass dieses Tauchboot, dass es wohl implodiert sein soll. In der Tiefe, ich glaube, es sind 3800 Meter Tiefe. Und die Klopfzeichen, die Klopfgeräusche, die man zwischenzeitlich gehört haben will, haben wohl nichts damit zu tun. Als ich es las, die Meldung, dass es offensichtlich diesen Vorfall gegeben hat, mein erstes Gefühl war schlimm. Aber also offen gestanden finde ich es fast noch besser, als da diese 4 Tage oder 5 Tage unter Wasser zu sein, während langsam die Luft ausgeht.
Ich meine,
es ist fürchterlich, natürlich ist alles fürchterlich, aber es ist gemessen an dem, was wir zwischenzeitlich annahmen, wie es zu Ende gehen würde, ist es sogar fast noch, ich will jetzt nicht von gnadenvoll sprechen in dem Zusammenhang, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich war etwas erschüttert, dass es Leute gibt, die irgendwie tweeten, ultrareiche Leute bei Fun-Event sinnlos ums Leben gekommen.
Das finde ich auch immer, das ist dann eine Art von Verrohung, die manchmal von Leuten kommt, die also sonst bei der kleinsten problematischen Äußerung komplett ausflippen und dann Sprache als Gewalt bezeichnen. Und in dem Zusammenhang ist es dann aber egal. Ja, es sind sehr reiche Leute, die haben da etwas gemacht, was sich der Normalverdiener, die Normalverdienerin weder leisten noch erklären kann. Mhm. Aber deswegen ist ja nun mal einfach das, was dann mit ihnen geschehen ist, ja in keinster Weise irgendwie mit Häme zu begleiten oder so. Aber es wird natürlich gerne jetzt gegenübergestellt, ehrlicherweise auch aufgrund des zeitlichen Kontextes nachvollziehbarerweise, dass mehrere hundert Menschen, klar, im Mittelmeer ertrinken. Das liegt nahe. Aber ich glaube, es ist unsinnig, diese Dinge miteinander zu vergleichen und Total. Übrigens auch immer so zu tun, als würden wir uns auf dieses U-Boot medial stürzen, weil die Menschen im Mittelmeer egal sind. Sondern ich glaube, das rührt ganz woanders her. Das hat natürlich immer auch klar, es gibt eine popkulturelle Referenz, die Titanic, aber glaube ich auch, weil der Umstand, da unten zu sein, hat natürlich immer dieses klaustrophobische Element und es ist dann in dem Falle auf eine andere Art und Weise emotional irgendwie, wie sagt man so schön, relatable.
Wir haben ja alle das Boot gesehen, das war ja einer der größten Hits der deutschen Fernsehgeschichte und so, zu Recht auch, ne? Und diese Situation kann man sich leicht einfühlen. Und warum man seine Empathie aufteilen soll, entweder für die Reichen oder für die Armen, das leuchtet mir auch nicht ein.
Ja, finde ich auch. Also es ist irgendwie, das ist eine Form des Protestes im Netz, das sich mir auch nicht so ganz erschließt. Oder sagen wir mal so, ich finde es nachvollziehbar, aber nicht verständlich. Wobei ich auch sagen muss, für mich, wo wir gerade bei Nachvollziehbarkeit sind, ich habe wirklich keine Ahnung, wie man in so ein Boot hat steigen können. Also das Ding wird mit einem Xbox-Controller gesteuert. Es waren offensichtlich gewisse Sicherheitsvorkehrungen missachtet worden. Aber klar, ich meine, ich würde noch nicht mal auf ein 5-Meter-Brett gehen, ja, also von daher.
Ich wollte gerade sagen, also ich, meine Familie, werde von meiner Familie ausgelacht, weil ich zur Kirmes auf gar keinen Fall in diese Kajüten
wilde Maus
steige.
Und so. Achso,
ja, um Gottes Willen, nee.
Das gibt's doch gar nicht.
Rammstein, weitere Konsequenzen für Till Lindemann nach Vorwürfen, das berichtet Watson. Das jetzt wird es langsam drakonisch. Es wird ja nun mal gerade ermittelt gegen Till Lindemann, offensichtlich auch schon ein bisschen länger von der Berliner Staatsanwaltschaft, als man das gemeinhin gedacht hatte. Jetzt gibt es erneute Konsequenzen. Ein weiteres Projekt von Till Lindemann wurde auf Eis gelegt. Diesmal geht es um einen Bildband, der eigentlich noch dieses Jahr erscheinen sollte. Zusammen mit Joey Kelly zeichnet der Rammstein-Frontmann für den Bildband mit dem Titel Der Rhein verantwortlich. Nun ist der Release durch den Verlag Geranova Bruckmann erst einmal ausgesetzt. Dies berichtet das vom Börsenverein des deutschen Buchhandels herausgegebene Börsenblatt. Für dich als Literatin, wie bitter ist das, dass dieser Bildband nicht erscheint?
Ach, ganz erschüttert. Oh Gott. Also ja. Ich muss mich sofort hinter den Zug legen. Nee, ich bin stolz darauf, bislang noch keinen einzigen Rammstein-Artikel.
Wirklich nicht? Oh, wow.
Nein.
Ja.
Also sorry, da bin ich raus. Ich verweigere
diesen, mich. Warum verweigerst du dich diesen Artikeln?
Nein, ich will mit dem Typ und der Musik und dieser ganzen, das will ich alles nicht wissen. Ich habe genug okay. Um die Ohren.
Dann drücke ich Till Lindemann morgen Markus Feldenkirchen aufs Auge. Dann hat der das. Du hast den Joker gezogen und hast ihn Top. Weiter. Du hast ihn weitergegeben.
Das ist ja wohl nicht euer Ernst.
Sende mir den Standort. Mark Zuckerberg reagiert auf Elon Musks Einladung zu Käfigkampf. Das berichtet der Kölner Express. Zwei Milliardäre im Kampf, Mann gegen Mann. Nach einer Aufforderung Elon Musks zu einem Käfigkampf antwortete Mark Zuckerberg nun via Instagram. Derweil verriet Musk seine Geheimwaffe. Ja, also es ist ja so, dass Mark Zuckerberg erstaunlich gut in Jiu-Jitsu ist. Der hat ja letztens tatsächlich so ein Turnier auch gewonnen. Er hat da ein Foto von gepostet, er trägt den schwarzen Gurt. Und irgendwann hatte Elon Musk davon Wind bekommen und hatte dann via Twitter gesagt, dass er jetzt also möchte, dass sich Mark Zuckerberg ihm stelle. Er sagte, ich bin offen für einen Käfigkampf. So, wie überrascht bist du, dass da so zwei Männer Mitte 40 sich im Oktagon beulen wollen?
Naja, also ich meine, von mir aus können die sich gerne im Mondschein begegnen und dann übereinander legen oder nebeneinander oder ist mir alles recht. Ich finde insgesamt diesen Typus der Unternehmer als Fürst, der neue Welten kreiert und so.
Ja.
Mir
ja.
ist das so ein bisschen unheimlich. Da kommen wir, glaube ich, zurück zum 19. Jahrhundert, diesen Robber Barons und so, die dann auch im Grunde von Parlamenten und so weiter nicht viel halten. Ist mir recht, wenn die beiden sich irgendwo duellieren und dann.
So als kleine Ablenkung. Ja. Aber es ist schon interessant, ne? Weil man spricht da ja immer gerne von, ich will jetzt nicht gleich mit toxischer Männlichkeit anfangen, aber es ist natürlich sehr typisch, dass es irgendwann dann doch darum geht, dass man sagt, wir treffen uns im Oktagon und hauen uns einfach gegenseitig was auf die Fresse. Das ist aber irgendwie ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde es ja manchmal auch fast rührend, weil diese Figuren, Musk, aber vor allen Dingen auch Mark Zuckerberg, haben ja oft dann schon so ein bisschen was anderes. Druidenhaftes, so die dann auch irgendwie so zu, genau wie du richtigerweise sagst, so zu so Weltenlenkern mutieren mit sinistren Plänen. Aber unterm Strich sind es dann manchmal, sind sie auch schon nicht mehr allzu weit entfernt, so vom geistigen Sangria-Eimer, wenn es am Ende doch darum geht, sich einfach gegenseitig was zu verplätten. Ist dann irgendwie. Da ist dann doch etwas zutiefst Pavianhaftes in ihnen, was sie dann doch zumindest auf diesem Level wieder fassbar macht.
Arschalsch. Wie meine Nachbarin immer zu sagen pflegte.
Gute Nachbarin.
Das Kleingedruckte.
Punkte. Oldtimer von Ex-Gruner und Jahrchefin brennt ab. Jetzt sucht sie einen Radfahrer. Das berichtet die Hamburger Morgenpost. Was für ein Schock, als Julia Jäkel, Hamburger Verlegerin und ehemalige Gruner und Jahrchefin, mit ihrem Oldtimer an der Alster unterwegs war, fing dieser plötzlich an zu brennen, dass sie rechtzeitig rechts ranfuhr und aus dem Wagen sprang, verdankt sie einem Radfahrer. Nun sucht sie im Internet nach ihrem unbekannten Retter. Also sie fuhr mit ihrem Saab Cabrio, gute 30 Jahre alt, an der Alster entlang und dann hat wohl ein Radfahrer sie darauf aufmerksam gemacht, so nach dem Motto, da läuft Benzin aus und das Ding brennt bereits, woraufhin sie dann aus der Karre gesprungen ist und es hat einen Knall gegeben und hohe Flammen, aber halt eben nicht mehr zu einem Zeitpunkt, als sie noch drin gesessen hat. So, jetzt muss man sagen, wenn in Hamburg Autos brennen, ist es meistens so, dass Olaf Scholz einen G20-Gipfel ausrichtet.
Geburtstag meinst du?
Ja, eigentlich genau. Es war quasi einfach nur eine Art besserer Hafengeburtstag. Und Julia Jäkel sitzt da, also ich muss zunächst einmal Stilkritik, ich bin ja erschüttert. Julia Jäkel ist ja bekanntermaßen die Frau von Ulrich Wickert, dem frankophilen Ulrich Wickert, Ritter der Käse-Liga. So, wenn sie doch will, dass ein Oldtimer brennt und unzuverlässig ist, warum kauft sie sich denn dann nicht ein Renault? Oder ein Peugeot. Warum muss es denn ein Saab sein? Ich bin entsetzt, muss ich wirklich sagen.
Du sagst jetzt schade so.
Ja, ich habe übrigens auch mal an einer Ampel gestanden und es brannte quasi aus meinem Lenkrad. Und was war es? Natürlich ein Fiat. Fiat 124 Spider. Ich stand an der Ampel und grüßte eine Bekannte von mir, während bereits es aus meinem Lenkrad anfing zu qualmen. Oh Gott. Das ist ja einfach mal, aber es ist doch ein toller Look, oder? So ein altes Auto, man sitzt da.
Es sieht gut aus, aber so dann auf Dauer auch kein schönes Fahrgefühl.
Nein, das ist absolut richtig. Also an dieser Stelle, wenn dieser Radfahrer sich jetzt angesprochen fühlt und sagt, ich bin derjenige, der Julia Jäkel davor bewahrt hat. Der ihr das Leben gerettet hat. So möge er sich bitte bei der Hamburger Morgenpost melden oder hier direkt bei uns. Wir leiten das dann weiter und kommen an dieser Stelle jetzt, wo wir jetzt eh schon im Bereich der Totaleskalation sind, noch hierzu.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Lieber Vizekanzler Habeck, so kraftlos habe ich noch keinen Politiker erlebt. In gekrümmter Haltung saßen Sie vor Anne Will, die Sie ausgepustet hat wie einen verblühten Löwenzahnstängel. Es war mir extrem unangenehm, denn Robert Habeck ist unser Vizekanzler. Er redete und verkümmerte immer mehr. Jede neue Frage ließ ihn nach einer neuen Zuflucht suchen. Am Ende sagte er, ja, er sei auch unzufrieden mit der Bundesregierung. Am schlimmsten aber war seine Körpersprache. Schultern gesenkt, die früher flinken Augen, müde. Es war der Anblick eines Erschöpften. Sein Kinn auf die Knöchel der gefalteten Hände gesetzt. Darf ein Mensch erschöpft sein? Ja, natürlich. Darf er es als Vizekanzler zeigen? Nein. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Tja, also es soll ja irgendwie 200 Entlassungen bei der Bild anstehen.
Ja.
Vielleicht hören wir da einen Zusammenhang.
Na, also bitte, aber also Franz Josef Wagner, der wird natürlich, weitermachen. Ja. Und ich habe ja gesagt, es werden 200 Stellen bei der Bild gestrichen. Aber solange KI noch nicht das Altpapier von Boris Becker durchwühlen kann, wird also mindestens eine Stelle da immer von einem Menschen besetzt werden. Das ist ja wohl völlig klar. Boris Becker, Deutsche Vita, da warte ich jetzt drauf. Es ist ja wieder Sommerurlaubszeit, es wird die Artikel geben. Boris Becker in Mailand, Deutsche Absolut. Vita, trotz Pleite Boris, genießt Deutsche Vita. Absolut. Morgen, vielleicht ist es morgen schon soweit. Mariam, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses schöne Miteinander. Ich möchte bilanzieren mit den unsterblichen Worten meiner geliebten Oma Lore, die heute 98 Jahre alt geworden wäre, die in solchen Situationen immer gesagt hat, ich bin zufrieden. Ne? Mariam, sehr gut. Mach's gut.
Grüße
Bis bald.
An deine Tante. Bis bald.
Ciao. Tschüss. Ciao. Mach's gut. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.